why history is important.
But no, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Nachdem wir in der letzten Folge über das Ermächtigungsgesetz ein bisschen düster waren, wollen wir heute ein bisschen leichter werden heute. Wir wollen nämlich ein paar Schlaglichter werfen auf Spione und Geheimdienste. Also ein gutes, sexy Thema, auch mit lustigen, absurden Episoden. Auch nicht immer ganz todernst, aber doch relevant. Und Mirko, was ist dein liebster Spionage-Thriller, deine liebste Spy-Story?
Ja, meine liebste Spy-Story. Das ist eine wunderbare Frage. Da bin ich gleich mal überfordert zu Beginn des Podcasts. Classic wäre James Bond, oder?
Aber welcher Bond? Welcher Bond?
Ja, welcher? Ja, jetzt. Ja, ich nehme die Frage mit ans Ende der Folge.
Gut,
also Telefonjoker.
Ich werde darauf zurückkommen. Aber
sehr gut.
Der Anlass, unser Anlass, der ist ja schon ernsthaft. Also wir reden ja nicht jetzt einfach nur, machen keinen Filmpodcast. Mit dem Krieg in der Ukraine, auch mit dem Gaza-Konflikt, da werden ja diese ganzen Geheimdienstthemen wieder sehr präsent. Und vergisst man manchmal auch ein bisschen, aber der berühmteste Spion, der sitzt derzeit im Kreml. Der russische Kreml. Staatschef Wladimir Putin, genau, war bis 1990 beim KGB. Warum sage ich das? Wir wollen ja ein Podcast sein, der auch relevante Geschichten erzählt, Themen mit einem Bezug zum aktuellen Geschehen. Darum zuerst die grundlegende Frage, Mirko, warum sind diese Geschichten wichtig von Geheimdiensten, von Spionen?
Ja, klar. Ich meine, du hast schon gesagt, es sind gute Stories für den Podcast, natürlich wunderbar, spannend. Aber sie sind auch wichtig, weil ja diese Schlaglichter, auf die wir heute blicken wollen, die zeigen eigentlich in besonderer Weise tief verwurzelte Ängste. Sie zeigen Befürchtungen, Grundkonflikte innerhalb von Gesellschaften, besonders auch von offenen, demokratischen, westlichen Gesellschaften. Und wir sind uns ja auch in zunehmendem Maße bewusst, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben, in einer informationsbasierten Gesellschaft und Zeit leben. Also Wissen ist Macht, könnte man sagen. Und Geheimdienste, Spione, die beschaffen und kreieren ja dieses Wissen für Staaten und für Organisationen. Die agieren also immer auch innerhalb eines kulturellen Rahmens, eines politischen Rahmens. Und mit dieser Podcast-Folge wollen wir versuchen, zumindest in Ansätzen so eine Art Kulturgeschichte der Geheimdienste anzuschneiden. Und die Episoden und Anekdoten, über die wir reden werden, die sind ja dann auch eben, du hast es angetönt, Ausdruck der Zeit, des Kalten Krieges und seiner Mentalitäten, der Wertvorstellungen in dieser Zeit, die bieten auch eine Einsicht in Populärkultur. Und ich glaube, ganz wichtig festzuhalten noch ist, dass diese Faszination, die ja ganz viele Menschen haben für diese Geheimdienste und Spione, diese Wirkmächtigkeit auch, die diese Dienste haben, die beruht eigentlich auf einer doppelten Wirkung. Also Geheimdienste arbeiten ja immer nach außen zum einen, also in fremden Ländern, beim Feind wird spioniert. Aber sie arbeiten eben auch nach innen. Also es gibt dieses Moment der Überwachung und der Kontrolle. Auf uns selbst gewendet heißt das dann auch, dass wir ja alle konstant mit diesem Umstand konfrontiert sind. Wir wurden potenziell alle von der eigenen Regierung überwacht. Und gleichzeitig könnte eben auch immer und überall ein ausländischer Spion sein. So, und ich glaube, da wollen wir so ein bisschen uns rantasten in dieser Folge. Und ja, ich freue mich allen. Ich freue mich.
Ich hoffe, du bist deine Antwort nach deinem liebsten Spionage-Thriller auch schon ein bisschen näher. Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit.
In meinen Redepausen werde ich darüber nachdenken.
Genau. Bevor wir weitermachen, es gibt eine akademische, historische Forschung zu diesem Thema und die machen das ein bisschen anders als wir. Die vermischen nämlich nicht einfach die verschiedenen Geheimdienste, also von westlich-demokratischen Staaten, CIA, MI6, mit den Geheimdiensten autoritärer Regimes, die trennen das. Wir machen das jetzt nicht so, wir werden hier über alle ein bisschen reden. Was diese Geheimdienste ja eint, bei allen Unterschieden, bei den unterschiedlichen politischen Ideologien, die dahinter stecken, sie erfüllen ähnliche Aufgaben, auch wenn diese wiederum auf unterschiedliche Weise ausgeführt werden. Und bevor wir jetzt uns ein paar dieser faszinierenden Stories anschauen, gib uns einen groben Überblick, einfach einen historischen Abriss. Wann fing das an mit diesen Geheimdiensten? Seit wann sind die so wichtig? Wie sieht es da aus?
was man sagen kann, ist, spioniert wird eigentlich seit es Staaten gibt, also seit es Formen von Herrschaft gibt. Das ist auch überliefert, bereits im alten Ägypten gab es Spione. Und für uns relevant ist eigentlich, dass diese Geschichte der Spionage ganz lange Zeit eine Geschichte der reinen Informationsbeschaffung war, also das Zusammentragen von Informationen. Und dann gibt es so einen ganz entscheidenden Wendepunkt, nämlich im 19. Jahrhundert mit dem Erstarken der Nationalstaaten, Zeitalter des Imperialismus, des globalen Wettstreits, vor allem europäischer Supermächte in dieser Zeit, beginnt ein Wandel, denn es findet ein Übergang statt von der Informationsbeschaffung hin zu einer systematischen und auch ja amtlich bürokratisch organisierten Produktion von Wissen. Also auf Englisch in der Literatur liest man da von Espionage to Intelligence, also quasi von der reinen Beschaffung zur Produktion von Wissen. Und mit diesem Wandel einher geht eben auch ein neuer Typ von Behörde. Und diese neuen Behörden, die haben das Ziel, Wissen über innere und äußere Gegner zu sammeln. Und ja, ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser Entwicklung hin zu diesen modernen Geheimdienstämtern, Behörden, ist die Informationsrevolution, die auch mit der Technisierung der Kriegsführung zusammenging. Also in diesen beiden Weltkriegen zum Beispiel erfuhren dann diese frühen Geheimdienstapparate der Staaten einen jeweils sehr starken Ausbau. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber reden. Und zusätzlich zur Informationsbeschaffung kommen nun weitere Aufgaben, verdeckte Operationen, Desinformationskampagnen, auch Attentate. Und diese Aufgabenbereiche der Geheimdienste, die erweitern sich also zunehmend zu einem, ja, sehr großen, weit gefassten Aufgabenfeld von diesen Behörden.
Okay. Und du hast beim Zweiten Weltkrieg oder bei den Weltkriegen aufgehört, aber nachher kommt ja dann das, was wohl in vielen von unseren Köpfen als die Blütezeit der Geheimdienste gilt, der Kalte Krieg. Inwiefern hat diese Zeit, über die wir ja heute dann hauptsächlich sprechen, die Entwicklung der Geheimdienste geprägt?
Ja, die Ausgangslage, da erzähle ich auch keine Neuigkeiten, ist ja die, dass wir diese beiden Supermächte haben, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion auf der anderen Seite, die sich gegenüberstehen. Und es gibt da vor allem diese Furcht vor dem heißen Konflikt, also vor allem vor der nuklearen Eskalation. Und mögliche Angriffsabsichten des Gegners frühzeitig zu erkennen, wird damit eigentlich die sicherheitspolitische Priorität schlechthin. Und das wiederum ist dann oder war dann die wichtigste Triebkraft auch für die starke Expansion und Technisierung der Nachrichtendienste. Also es werden immer ausgefeiltere Überwachungstechnologien eingesetzt, bis hin zur satellitengestützten Aufklärung. Und wenn wir an diesen Kampf der Systeme denken, während des Kalten Krieges, da haben wir ja die Rüstungsspirale im Kopf, der Wettlauf, der die Sowjetunion dann letztlich in den Bankrott getrieben hat. Und ja, dieser Wettlauf, der fand eben durchaus auch im Geheimen statt, im Geheimdienstsektor. Und auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs, also sowohl bei der Sowjetunion oder in der Sowjetunion, als auch in den Vereinigten Staaten oder in der westlichen Welt, gab es diese Subversionsphobien, also diese Ängste, diese kollektiven Ängste vor der Unterwanderung durch die Gegner. Man denke an den McCarthyismus in den Vereinigten Staaten in den 50er Jahren, die rote Gefahr. Ja, und man hat sich da gegenseitig hochgeschaukelt und das ließ natürlich die Spionageabwehrapparate anschwellen. Und die Bedeutung der Geheimdienste in dieser Zeit lässt sich auch anhand von Zahlen ganz gut belegen. Also die diversen US-Geheimdienste, CIA, NSA und so weiter, die hatten in den 1970er Jahren etwa 200.000 hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Und in Russland, beim KGB, in der gleichen Zeit schätzt man, dass es mehrere hunderttausend hauptamtliche Mitarbeiter waren. Und dazu kamen dann Schätzungen zufolge, ist nicht belegt, bis zu 3 Millionen Spitzel. Also an diesen Zahlen sieht man schon, dass diese Geheimdienste eine enorme Bedeutung hatten. Also eigentlich ein spektakulärer Teil der Gesellschaft arbeitete für die Geheimdienste. Also wenn du dir vorstellst, du bist in einem kleinen Dorf mit 5000 Einwohnern und kannst dann eigentlich davon ausgehen, dass ja statistisch gesehen 3 bis 5 Menschen in diesem Dorf Spione sind, Spitzel sind. Also es ist schon eine unglaubliche Präsenz. Und ja, wenn wir jetzt von dieser ganz allgemeinen Geschichte der Geheimdienste, von diesem groben Abriss weggehen, von dieser hohen Flughöhe und uns anschauen, warum denn diese Geheimdienste und Spionen eine derartige Faszination auch ausüben und ja, Fantasien beflügeln. Da landen wir dann relativ schnell bei den spektakulären Fällen. Also das waren die real existierenden Fälle, die so als Quelle dieses Mythos der Geheimdienste herhalten. Und wenn ich an spektakuläre Geheimdienstfälle denke, dann kommt mir unweigerlich eigentlich immer dieser Fall von Adolf Eichmann in den Sinn. Und du hast dir ja auch so 2, 3 Highlights rausgesucht. Was ist dein größtes Highlight, wenn du so an fantastische Spionagefälle denkst?
Ich glaube, über den Fall Eichmann muss man reden, weil er einfach auch so spannend ist.
Ja.
Das war ja auch die Operation, die vielleicht mehr als alle andere den Mythos des Mossad, also des israelischen Geheimdienst, begründet hat. Und die Aktion selber, die spielte sich ab im Jahr 1960. Es ging darum, dass der NS-Verbrecher Adolf Eichmann, also einer der Organisatoren des Holocaust, er war Leiter des Judenreferats, des sogenannten der SS, und hatte mehr als 3 Millionen Menschen in die Todeslager deportieren lassen und war dann geflüchtet nach der Niederlage Nazi-Deutschlands, setzte sich ab nach Argentinien und er lebte dort unter einem falschen Namen. Ricardo Clement war sein Deckname, in ja, bescheidenen Verhältnissen, aber er fühlte sich dort ziemlich sicher. Er gab sogar Interviews. Und interessant auch, sowohl der westdeutsche Geheimdienst als auch die USA wussten wahrscheinlich von seiner Existenz, aber unternahmen nichts. Und auch der Mossad, also die Israelis, interessierten sich zunächst nicht extrem für ihn, aber mit der Zeit dann schon. Und im März 1960 war es dann so, dass man sich zum Ziel gesetzt hatte, Eichmann zu fassen. Und Mossad-Agenten sind dann nach Argentinien gereist. Sie haben Eichmann aufgespürt und am 11. Mai 1960 haben sie ihn abgepasst an einer Bushaltestation außerhalb von Buenos Aires, stieg da aus dem Bus, kam von der Arbeit in der Fabrik und sie entführten ihn. Steckten ihn in ein Haus beim Flughafen von Buenos Aires und dort war er dann zuerst mal 9 Tage. Und jetzt, warum haben sie ihn entführt? Argentinien hatte kein Auslieferungsabkommen mit Israel. Es war auch so, dass es war ja kein Zufall, dass Eichmann nach Argentinien geflüchtet ist. Es gab dort einige Personen aus dem ehemaligen NS-Regime, die immer noch Einfluss hatten, zum Teil auch in den lokalen Behörden. Es gab viele Exilanten dort, darum ein gewisses Misstrauen auch der Israelis, dass man den Behörden dort trauen kann. Und deshalb entschieden sie auch, ihn ohne Einwilligung der argentinischen Behörden außer Landes zu bringen. Und sie haben dann eben Eichmann 9 Tage festgehalten, haben ihn dann mit Spritzen ruhig gestellt, in eine Uniform gesteckt, der Fluggesellschaft El Al, also der israelischen Fluggesellschaft, und haben ihn dann zum Flughafen gebracht, über ruhige Nebenstraßen. Sie haben ihn dann als angeblich krankes Besatzungsmitglied an Bord dieser Maschine, ja, geschmuggelt und ausgeflogen. Und am 21. Mai 1960 kam Eichmann, der Verbrecher Eichmann, dann in Israel an. Es wurde ein Haftbefehl ausgestellt, es wurde ihm der Prozess gemacht. Das ist der berühmte Eichmann-Prozess, der dann ja mit der Todesstrafe endete. Das ist sicher eine der spektakulärsten Operationen.
War ja auch weltweit dann eine Sensation. Also dieser Geheimdienst, der da auf den Plan tritt und mit dieser Entführung eigentlich auch über Nacht einer großen Öffentlichkeit überhaupt erst so richtig ja ins Gedächtnis gebrannt wurde.
Genau.
Und der dann eben, wie du hast gesagt, diesen Weltruhm des Mossad eigentlich begründet hat.
Genau. Ja. Dann gibt es natürlich noch andere Operationen. Der Mossad hat eine lange Liste von spektakulären Aktionen. Was ich aber schon auch interessant finde als Fundgrube, ist der Zweite Weltkrieg und die Rolle der britischen Geheimdienste. Da habe ich 2 Episoden, die ich kurz erzählen will. Das eine ist die Operation Mincemeat, Hackfleisch. Das finde ich bis heute eine faszinierende Geschichte. Da war es die Kurzfassung. Es war eigentlich ein Täuschungsplan. Die Briten wollten die Deutschen davon ablenken, dass sie die Invasion von Sizilien geplant hatten, 1943. Und sie wollten die Deutschen dazu bringen, dass sie ihre Verteidigungskräfte an anderen Stellen im Mittelmeer positionierten. Das war der Hintergrund. Und was haben sie gemacht? Sie haben eine fiktive Person erschaffen, einen Major William Martin, einen Offizier der Royal Marines. Und sie haben diese erfundene Person haben sie ganz viele, ja, sie haben ja eine Identität verschaffen mit Pässen, mit Briefen, mit Dokumenten, mit einer Geschichte, haben dann all das in einen Aktenkoffer gepackt und haben dann einen Leichnam beschafft in einem Leichenschauhaus in London von einem Obdachlosen, der an Rattengift gestorben war. Und sie haben dann diese Leiche präpariert, eine Uniform angezogen, haben dann diesen Aktenkoffer an ihr Handgelenk gehängt und dort drin waren dann Pläne für eine angebliche alliierte Invasion in Griechenland und Sardinien. Und diesen Leichnam hat man dann ausgesetzt vor der Küste von Spanien und der ist dann, das war auch der Plan, der gefunden worden von einem spanischen Fischer, der hat dann das wiederum an die Behörden übergeben. Spanien war ja offiziell neutral, aber die Deutschen wussten dann ziemlich schnell Bescheid. Und das funktionierte. Also die Deutschen haben in der Folge tatsächlich Truppen
angebissen.
Ja, die haben den Köder geschluckt. Genau. Also das fand ich schon mal sehr interessant. Vielleicht kriegsentscheidender, nicht vielleicht, deutlich kriegsentscheidender war dann aber die zweite Operation. Ich glaube, die von der haben wahrscheinlich die meisten schon gehört. Das ist, geht rund um die Entschlüsselung von Enigma. Enigma war diese Chiffriermaschine der Deutschen, die eine sehr komplexe Chiffriermaschine war, basierte auf so rotierenden Walzen und einem Steckerbrett. Und dann konnte man eine enorme Anzahl Verschlüsselungskombinationen machen und eigentlich konnte man damit jede Nachricht in Kauderwelsch verwandeln. Und die Briten haben dann in Bletchley Park, also einem Anwesen außerhalb von London, die haben daraus das wahrscheinlich bestgehütete Geheimnis des Zweiten Weltkriegs gemacht. Da waren stellenweise über 10.000 Leute dran, die versuchten im Rahmen dieser sogenannten Schule für Codierung und Verschlüsselung, die es da gab, vom Auslandsgeheimdienst MI6, haben sie versucht, eben nicht etwas zu verschlüsseln, sondern zu entschlüsseln, nämlich den Code, diese Enigma zu knacken. Und der Mann wurde ganz berühmt dann, der diese Operation leitete, das war Alan Turing. Der hat dann spezielle Maschinen entwickelt, sogenannte Bomben, die haben dann möglich gemacht, dass man diese Enigma-Maschinen knacken konnte. Und das war wirklich kriegsentscheidend. Jetzt wussten die Briten, die Alliierten, über deutsche Truppenbewegungen Bescheid, vor allem auch über U-Boot-Einsätze. Und das war im Minimum, wenn nicht kriegsentscheidend, dann zumindest kriegsverkürzend.
Unglaublich wertvolle Info. Also ich meine, mich persönlich würde ja interessieren, wie diese Enigma-Rollen genau funktionieren, aber angesichts der Zeit
bin ich froh,
musst du dein technisches Wissen, das du ja ohne Zweifel hast, leider
machen wir ein anderes Mal.
Fürs Debriefing nach der Aufnahme aufheben.
Für die Bonus-Episode.
Genau.
Ja, aber auch technisch, du darfst dafür ein bisschen über Technisches reden, weil lass uns ein bisschen schwatzen über die zum Teil ja wirklich fantastischen Geschichten, die es gibt rund um die Geheimdienste, nämlich da, was um die Gadgets geht. Also Werkzeuge, Spezialanfertigungen, geheime Waffen, geheime Kameras und so weiter. All das Zeug, das wir verbinden mit Bond, Q, aufgemotzte Autos mit Raketenwerfern drin. Wie real waren solche Gadgets eigentlich? Gibt es für das irgendeine reale Basis?
Ja, es brennt mir natürlich unter den Fingern, seit wir angefangen haben mit der Aufnahme. Aber wir wissen heute von einer ganzen Reihe von solchen Spionageobjekten. Und ja, die hier alle aufzuzählen, wäre natürlich unmöglich. Aber ich versuche so anhand von paar wenigen Beispielen aus dem Bereich der Überwachung und aus dem Bereich der Attentate. Beginnen wir bei den Überwachungswerkzeugen. Gehört natürlich zur Grundausrüstung eines jeden Spions, einer jeden Spionin, Tonbandgeräte, Wanzen und vor allem Kameras. Und ich bin bei der Recherche auf einen Blogbeitrag gestoßen des Kultur- und Medienwissenschaftlers Dominik Landwehr. Der hat einen schönen Beitrag geschrieben über eine dieser legendären Spionagekameras. Wir werden den Link dann auch in die Shownotes packen. Diese Kamera, die heißt Tessina und die wurde bis Anfang der 2000er Jahre verkauft, wurde in der Schweizer Kleinstadt Grenchen produziert, ist etwa eine Autostunde von uns entfernt, also wirklich quasi in unserer Nachbarschaft allen. Und als sie 1960 auf den Markt kam, war sie die kleinste 35mm Kamera der Welt, also mit 35mm Filmen. War eine zweiäugige Spiegelreflexkamera. Interessant ist, dass diese Tessina nie ein Bestseller geworden ist. Es wurden total nur 25.000 Fotoapparate verkauft, aber diese Kamera war eben bei diversen Geheimdiensten sehr beliebt. Also man sagt, dass sie angeblich eine Rolle im Watergate-Skandal gespielt hat und ja, zur Perfektion getrieben hatte eigentlich die Staatssicherheit der DDR, also die Stasi, den Einsatz dieser Kamera. Also sie haben diese Kamera in ganz viele verschiedene Gadgets verbaut, zum Beispiel in Schlüsseletuis oder in Einkaufstaschen. Sie wurde in Regenschirmen montiert, in Geldbörsen, in Halstüchern und so weiter. Man hat sie sogar mal in einem Gipsverband gesteckt, weil für den Einsatz vor Krankenhäusern, also wenn man quasi unbemerkt vor dem Krankenhaus observieren muss. Und mein absolutes Lieblingsmodell dieser Kamera war aber ein sehr ausgefeilter Einbau in eine Zigarettenschachtel aus dem Jahr 1972. Also musst du dir das so vorstellen, beim Öffnen der Schachtel kamen zunächst die Zigarettenfilter zum Vorschein, die man herausnehmen kann. Und zwei Zigaretten in dieser Packung, die waren echt. Also man konnte jemandem eine Zigarette anbieten.
Einfach die richtigen und, musste man...
Genau, man musste die richtigen so ein bisschen nach vorne holen, dass die Zielperson dann auch die richtige Zigarette nimmt. Und ja, während die Zielperson dann die Zigarette aus der Packung nimmt, konnte man sie fotografieren. Und ja, es gibt dann noch eine Reihe von weiteren Beispielen. Die Kamera wurde in einer Nietenhose eingebaut. Da gibt es dann auch ein Zitat aus Stasi-Akten. Für Beobachtungsaktionen auf Volksfesten, Pressefesten, in Ferienheimen, auf Campingplätzen, in Freibädern, die vorwiegend von jugendlichen Personenkreisen bzw. negativ dekadenten Jugendlichen aufgesucht werden. So, also
ja, in Freibädern, das tönt für mich eher nach voyeuristischen, was man nicht alles macht als Geheimagent.
Aber, ja, das ist
zumindest bei der Job. Stasi.
Yeah. Genau. Ja, aber diese Beispiele, die zeigen eigentlich, dass die Überwachung mit Hilfe von modifizierten, technisch um- oder hochgerüsteten Gadgets, die war natürlich essentiell für die Informationsbeschaffung und man scheute da offenbar auch gar keine Mühe. Und das macht dann natürlich auch nochmals deutlich, woher diese Angst auch kommt in der Gesellschaft oder dieses Unbehagen, dieses Verdachtsmoment. Also man hat da wirklich mit perfiden Methoden Menschen überwacht und sprichwörtlich jeder konnte jederzeit überwacht werden. Also insbesondere diese Funktion der Geheimdienste nach innen, die Überwachung durch den eigenen Staatsapparat, wird natürlich am Beispiel dieser Kamera unglaublich deutlich. Also das war real.
Okay, also was Überwachung angeht, da waren die realen Geheimdienste sehr erfindungsreich, offensichtlich. Aber Wie ist denn jetzt mit, wenn wir zurückgehen zu den Gadgets, zu den ja offensiveren Spezialwerkzeugen als Kameras? Genau. Also eben, wir kennen ja alle diese Bond-Szenen, wo es diesen Schreibstift gibt, der, wenn man ihn richtig dreht, dann schießt er eine Sprengladung raus. Gab es sowas auch?
Ja, auch Waffen wurden natürlich in verschiedenster Art getarnt. Spezielles Beispiel, es gab zum Beispiel eine Lippenstiftpistole. Es war ein Utensil des sowjetischen Geheimdienstes KGB, so circa 1965. Der Lippenstift war mit einem einzigen Schuss versehen, wurde genannt, Achtung, Todeskuss.
Sehr originell.
War natürlich ein beliebtes Accessoire der weiblichen Spione. Und mein Lieblingsgadget aber ist eine Pistole, die in einem Handschuh versteckt bzw. eingebaut war. Das ist ein Werkzeug, das ursprünglich von der US Navy entwickelt worden war im Zweiten Weltkrieg, das dann aber im Kalten Krieg von der Gegenseite, also vom KGB, übernommen wurde. Und die Idee dahinter war, wie auch bei der Lippenstiftpistole, einen Überraschungsmoment zu kreieren, also einen Überraschungsangriff durchzuführen. Und die Frage ist natürlich, wie löst man das aus? Also wie löst man diese Pistole aus? Ich meine, beim Lippenstift ist einigermaßen klar, kann man drehen, das Herausdrehen des Lippenstifts löst dann den Schuss aus. Und beim Handschuh war es so, dass der Träger den nicht ausziehen musste oder so, sondern der Clou war eben, dass außen auf der Oberseite der Hand ein kleiner Kolben montiert war mit einem Auslöser. Wobei der Auslöser ein bisschen über die Fingeransätze hinaus reichte. Also wenn man eine Faust machte, konnte man den Auslöser gegen das Opfer drücken und der Schuss ging dann los. Also absolut einfach, schnell. Und ja, was ich nicht herausgefunden habe, ob und allenfalls wie oft dieser Handschuh zum Einsatz kam, aber so als Idee natürlich ja schon sehr bedrohlich auch, wenn man sich vorstellt, da laufen Leute rum mit Handschuhen, die Menschen über eine Berührung töten können. Und ebenso wie ja, diese Technikspielzeuge und die spektakulären Fälle, über die wir vorhin gesprochen haben, also die Enigma, die Entführung von Eichmann, quasi diesen Mythos Geheimdienst geprägt haben, haben das natürlich auch die Misserfolge. Also da gibt es ja auch eine ganze Liste, über die man berichten kann. Alan, du hast dir ja auch hier zwei Beispiele angeschaut. Was sind so die großen Fails der Geheimdienste, der Spionagegeschichte?
Ja, da gibt es ja wirklich einige. Es gibt die ganz bekannten, wo man ja auch weiß, dass sie einschneidende Folgen hatten. Also zum Beispiel die vermuteten angeblichen Chemie-Atomwaffen von Saddam Hussein, die amerikanischen Geheimdienste gefunden haben wollten im Vorfeld des Irakkriegs, die es so nicht gab. Die sind, glaube ich, sehr bekannt. Aber es gibt auch immer wieder solche, bei denen bis heute nicht wirklich klar ist, was dahinter steckt, außer eben, dass irgendeine Operation eines Geheimdienstes nicht so rausgekommen ist, wie es sich die Verantwortlichen vorgestellt haben. Und etwas, was ich früh, auch als Kind, immer eindrücklich fand, war das Attentat auf Papst Johannes Paul II. Der war ja lange noch Papst, als ich mag mich gut erinnern an den. Und der ist ja am 13. Mai 1981 in Rom niedergeschossen worden, fast getötet worden. Und das war so, dass Papst Johannes Paul II. Eine Generalaudienz gehalten hatte, machte jede Woche auf dem Petersplatz, fuhr da rum in einem Jeep, in einem offenen, und küsste da einen Gläubigen, reichte da jemandem die Hand und so weiter, alles wie immer. Und wer sich auch in der Menge versteckt hatte oder gar nicht mal, ja, wer da war, als Priester getarnt, war ein Mann namens Mehmet Ali Aca. Das war ein türkischer Profikiller, der 2 Jahre zuvor einen türkischen Journalisten umgebracht hatte, dafür auch verurteilt wurde, eigentlich im Gefängnis saß. Dann kam er frei und er hatte sich als Priester verkleidet und schoss dann aus nächster Nähe auf den Papst. Und das war sehr dramatisch. Es gibt auch Bilder noch heute von dieser weißen Soutane des Papstes, die sich dann nach und nach rot färbt, weil er wurde in den Bauch geschossen, mehrfach, wurde dann sofort ins Spital gebracht. Er hat überlebt, aber knapp. Und was er dann ganz berühmt wurde, war seine Geste der Vergebung. Mhm, er hat eigentlich noch im Krankenhausbett gesagt, ja, er vergebe seinem Attentäter. Und später dann, Aca wurde gefasst, wurde ins Gefängnis gesteckt, er hat ihn auch im Gefängnis besucht.
Genau.
Und jetzt, was hat das mit Geheimdiensten zu tun? Eben, man weiß,
der war's.
Genau, man weiß, der Mann hat es gemacht, aber seine Auftraggeber sind eigentlich bis heute nicht wirklich klar, wer das war. Es wird gemeinhin angenommen, dass Aca von kommunistischen Regimen und Geheimdiensten beauftragt wurde, den Papst zu töten, weil Johannes Paul II. War ja Pole. Er hatte sich durch seine Unterstützung für die Solidarność-Bewegung in Polen und seine Kritik an den Regimes des Ostblocks viele Feinde gemacht, in der UdSSR, in den Satellitenstaaten der Sowjetunion. Und man geht davon aus, dass einer dieser kommunistischen Geheimdienste letztlich den Auftrag gegeben hat. Die Rede ist oft vom bulgarischen Geheimdienst, und zwar einfach aus dem banalen Grund, dass sich offenbar diese osteuropäischen kommunistischen Geheimdienste aufgeteilt hatten nach Ländern. Die hatten so Einflusszonen und Italien, der Vatikan fiel offenbar in die Operationszone der Bulgaren.
Ja.
Restlos geklärt ist das bis heute nicht, aber es ist faszinierend. Und dann ein anderer großer Fail, ja, ein politischer Skandal, der auch eigentlich große politische Wirkung auch hatte, war die Iran-Contra-Affäre. In den USA war das jahrelang ein riesiges Thema. Das war eigentlich ein politischer Skandal, der in den 80ern angefangen hat, während der Amtszeit von Ronald Reagan. Es begann damit, dass die USA illegale Waffenverkäufe gemacht haben an den Iran. Also sie haben Panzer- und Flugabwehrsysteme geliefert, und mit den Erlösen aus diesen Geschäften haben sie die Contras finanziert, die einen Guerillakrieg gegen die Regierung von Nicaragua geführt haben. Und die Affäre wurde dann 86 aufgedeckt, als bekannt wurde, dass die Contras auch Tonnen von Kokain in die USA schmuggelten, wobei eben die CIA involviert war. Und die Einnahmen aus diesem Drogenschmuggel wurden ebenfalls für den Kampf gegen die Regierung Nicaraguas verwendet. Das kam alles aus, gab Untersuchungen im Kongress, große internationale Kritik. Und es warf halt auch ein schlechtes Licht auch auf die Rolle der CIA. Es stärkte halt auch diesen Mythos, der in sehr vielen Fällen begründet ist natürlich, dass die CIA in vielen Ländern, besonders im Kalten Krieg, sehr aktiv dabei war, missliebige Regimes zu beschädigen bis einfach zu stürzen.
Und hat dann natürlich auch noch so ein bisschen dieses Image vom Staat im Staat bekräftigt, also der CIA als Geheimorganisation, die eigentlich weltweit tätig ist, die da selbst den Drogenschmuggel ins eigene Land unter den eigenen Fittichen hat, um da eben die eigenen Interessen weltweit durchzudrücken. Ja, Alan, wir machen eine ganz kurze Pause und schauen uns nachher an, wie auch Tiere Teil der Spionageszene geworden sind, wie Tiere Menschen überwachen und so weiter. Bleibt dran, wir hören uns gleich wieder. Bis dann.
Da sind wir wieder bei Überall Geschichte heute mit unserer Folge zu Spionen, Geheimdiensten und Tieren, die für den Geheimdienst arbeiteten. Wo fängt das an?
Ja, Tiere im Geheimdienst, man spricht im amerikanischen Jargon von AIMINT, also Animal Intelligence, die wurden eigentlich hauptsächlich zur Aufklärung eingesetzt. Und das wissen wir, weil der amerikanische Geheimdienst, also der CIA, vor ein paar Jahren diverse Unterlagen zu verschiedenen Programmen freigegeben hat, die in den 60ern und 70ern liefen. Wir werden da am Schluss nochmals darauf zurückkommen. Und in der Theorie ist es einfach, Tiere sind ideale Spione. Sie sind unauffällig, wer verdächtigt schon ein Tier beim Spaziergang oder generell, wenn ein Tier vorbeikommt. Und je nach Tierart gibt es ja da auch Vorteile, weil die Tiere Hindernisse überwinden können, die für Menschen zum Beispiel unüberwindbar sind. Man denke an die Vögel. Und auch ganz interessant, es ist eigentlich sicher, also gilt als gesichert, dass bereits im Ersten Weltkrieg Brieftauben eingesetzt wurden zur Aufklärung, sowohl von den französischen als auch von den deutschen Militärs, die da die Tauben mit Kameras behängten. Die Bilder, die waren dann qualitativ eher mäßig, aber man hat das eigentlich schon im Ersten Weltkrieg versucht. Und vor allem im Kalten Krieg dann setzte der CIA zunehmend auf Vögel, um Spionage zu betreiben. Also die Spezialisten da, die erprobten den Einsatz von Greifvögeln, von Raben, Bussarden, Uhus, Geier, auch Kakadus. Und ja, man hat die Tiere bestückt mit Kameras, aber man wollte denen auch beibringen, Abhörgeräte zu platzieren, zum Beispiel auf Fensterbänken. Und jedenfalls war das dann die Idee, dass man diese Vögel nach ihrem Training in die Sowjetunion schmuggeln werde, um dort diverse Ziele observieren zu lassen, zum Beispiel Radaranlagen von Raketen. Und ja, was sich in der Theorie gut anhört und funktioniert, war dann aber in der Praxis eher von Pannen und Hindernissen begleitet. Also ganz skurril, die Archivdokumente zeigen dann auch, wie schwierig das Abrichten der Tiere war. Also ein der Kakadus zum Beispiel, der sei zwar, Zitat aus einem Dokument, ein geschickter Flieger gewesen, aber möglicherweise zu langsam, um Möwenangriffen auszuweichen.
Schon noch blöd.
So, zwei Falken wurden zum Beispiel krank. Die gingen dann ein. Und dann gab es ein weiteres Beispiel, einen Raben namens Doda. Und der war gemäß Aufzeichnungen eines Wissenschaftlers der Star des Projekts. Also Doda war quasi der Hoffnungsträger, ging aber dann 1974 bei einer Trainingsmission verloren, weil feindlich gesinnte Artgenossen hatten den fliegenden Spion attackiert. Also es gab da durchaus ganz praktische Hindernisse. Und genau, und der Tiertrainer, der war untröstlich und hat dann notiert in seinen Unterlagen, er konnte viele Tricks und wurde von allen geliebt. Also es ist wirklich auch skurril, was da was da produziert wurde von den Geheimdiensten. Aber man hat das schon ernsthaft versucht, mit Hilfe von Vögeln Überwachung zu betreiben, was ja auch naheliegend ist. Aber funktioniert hat es dann so lala.
Heute haben wir ja Satelliten, das ist wahrscheinlich effektiver.
Genau, das ist ein bisschen zuverlässiger. Genau.
Gut, also über die fliegenden Spione haben wir gesprochen. Sehr effektiv klingt es nicht.
Eher nicht.
Aber du hast noch, wir hatten es im Vorgespräch davon, du hattest noch gesagt, es gäbe ja auch andere Tiere als Vögel, die man eingesetzt hat. Du hattest das gesagt von einer Katze. Wie ging das?
Ja, dieses Beispiel, das könnte direkt aus einem Hollywood-Film kommen. Das ist das Beispiel von Acoustic Kitty, also die akustische Mieze. Und ja, es ist eine Absurdität auch, eine ganz lustige, auch tragische Anekdote. Acoustic Kitty war ein Spionageprojekt, das in den 60er Jahren lief. Und wie bei den Vögeln war die Theorie relativ einfach und auch genial. Katzen, unverdächtige Tiere, sind sehr klein, beweglich, neugierig. Und auch hier wollte man die Katzen mit Abhörgeräten bestücken, trainieren, um dann den Feind unbemerkt zu überwachen und zu belauschen. Und Alan, du fragst dich jetzt natürlich zu Recht, wie lässt sich eine Katze mit Überwachungstechnologie bestücken? Und naheliegend wäre natürlich das Halsband, aber das war beim damaligen Stand der Technik in den 60ern eigentlich eine unmögliche Sache, weil Mikrofon, Sender, Batterien, Antenne, das hätte alles nie am Halsband montiert werden können, sodass es unauffällig ausgesehen hätte. Und die CIA-Abteilung für Wissenschaft und Technik, also das Office of Scientific Intelligence, tüftelte dann in den Labors an einer Lösung und man ließ dann extra winzige Bauteile entwickeln. Und ja, unglaublich grausam, man operierte dann eine gewöhnliche weißgraue Hauskatze mehrere Male um. Also man hat einen knapp 2 Zentimeter großen Sender unterhalb der Schädeldecke platziert, hat in einem der Gehörgänge ein Mikrofon eingepflanzt und ja, das war genial und brutal zugleich, weil die zeitgenössischen Mikrofone, die konnten eben Umwelt- und Hintergrundgeräusche nicht filtern. Und die Hörschnecke der Katze, die ermöglichte eigentlich auf natürliche Weise eine Geräuschselektion.
Okay.
Dann hat man in der Brusthöhle die Batterie platziert und als Antenne diente ein Draht, der entlang der Wirbelsäule bis zum Schwanz verlegt wurde.
Mm.
Also es ist kaum vorstellbar und ein also ehemaliger CIA-Mitarbeiter, ja, höchsten Grades, und ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter und späterer Autor, Victor Marchetti, hat in einem Interview 86 gesagt, sie haben die Katze aufgeschlitzt, ihr Batterien eingesetzt und sie verdrahtet. Den Schwanz haben sie als Antenne genutzt. Sie haben ein Monstrum erschaffen. Und das ist schon, als ich das gelesen habe, ist schon unglaublich eindrücklich, weil es zeigt dann auch so ein bisschen die, ja, die Skrupellosigkeit des Vorgehens von Geheimdiensten.
Eine Cyborg-Katze.
Ja, absolut. Also es war eine Cyborg-Katze, war auch ein Millionenprojekt, also rund 15 Millionen US-Dollar hatte die Entwicklung.
Und die hat funktioniert? War denn die im Einsatz?
Die war im Einsatz, das hat funktioniert, komme ich gleich drauf, war unglaublich teuer. 15 Millionen US-Dollar habe ich gelesen, eine andere Quelle redet von 23 Millionen Dollar. Und das Problem war, dass man jetzt eine technisch hochgerüstete Katze hatte, die sich aber immer noch verhielt wie eine Katze. Also sie wanderte, wohin sie wollte. Jeder, der eine Katze hat, weiß, wie notorisch gleichgültig Katzen sind bei Kommandos. Sie war leicht abzulenken. Bei Hunger hatte das Futter Priorität. Der Sexualtrieb des Tieres war problematisch. Warum man die nicht kastriert hat, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, schließlich war aber die Katze bereit für den Außeneinsatz und Acoustic Kitty wurde auf sowjetische Diplomaten in der sowjetischen Botschaft angesetzt in den Vereinigten Staaten, also eine Villa in Washington. Und sie sollte diese beiden Diplomaten belauschen, während sie in einer Mittagspause im Park nebenan auf einer Parkbank saßen. Und die Trainer mit ihrer Katze, die wurden dann in einem unauffälligen, aber mit Technik vollgepackten Lieferwagen zur Botschaft gefahren, also wie man sich das so vorstellt, in einem Agenten-Thriller. Der Lieferwagen hielt auf der Straßenseite gegenüber an, die Katze wurde auf die Straße gelassen und es läuft alles nach Plan. Kitty putzt sich, lief in die gewünschte Richtung über die Straße und dann hält sie plötzlich an, mitten in Washingtons Berufsverkehr. Und ich meine, ja, stell dir die CIA-Spezialisten und Trainer im Lieferwagen vor, ihre 20 Millionen Dollar Katze im Berufsverkehr, schweißgebadet. Die Katze verweilt einen Moment auf der Fahrbahn, wird dann von einem Taxi erfasst und überfahren.
Oh nein.
Und das ist natürlich ein unglaublicher Schock. Und die CIA-Leute, die sammelten dann den Kadaver schleunigst ein, damit die Sowjets nicht die implantierte Technik unter die Finger, in die Finger bekamen. So, also völlig absurde Anekdote. Es gibt auch eine tierfreundlichere Version davon, die dann später erzählt wurde, dass man das Projekt längst beendet hätte, bevor es zu einem Einsatz gekommen sei. Aber ja, wir bleiben hier mal bei der eher lustig-tragischen Version. Jedenfalls.
Ich stelle mir das nur gerade vor, wie die auf die Straße rennen. Und
20 Millionen Dollar.
Okay. Ja. Falls irgendwelche Katzenliebhaber zuhören, bitte verzeiht.
Verzeiht uns. Also ich habe auch zwei Katzen zu Hause, genau. Von dem her.
Eben, danke. Sag das bitte noch.
Genau, ich bin kein Katzenhasser, aber als ich es gelesen habe, ich musste schon ein bisschen lachen. Ja, jedenfalls, offiziell wurde dieses teure Projekt 1967 dann eingestellt. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch noch weiter im Hintergrund laufen lassen. Aber ja, diese Beispiele, auch die Vögel, das zeigt natürlich zum einen, wie wenig Durchschlagskraft diese tierischen Agenten hatten. Und es ging wahrscheinlich schon auch eher darum, den Eindruck technischer Überlegenheit zu vermitteln. Also auch diesen Verdachtsmoment zu kreieren beim Gegner oder innerhalb der eigenen Gesellschaft, dass potenziell alles der Überwachung dienen könnte, selbst die Tiere. Und ja, ich meine, seit ich von Acoustic Kitty weiß, wundere ich mich auch über die Katzen des Nachbars. Also ich bin da nicht mehr so ganz sicher, wenn da was ums Haus läuft.
Du schaust deine Katze nie mehr mit den gleichen Augen an.
Nie.
Gut, wäre auch Stoff für ein Buch, für einen Thriller oder eher eine Slapstick-Komödie. Aber eben, Bücher ist das Stichwort. Es gibt ja unzählige, auch sehr gute Romane und dann natürlich die Filme. Und der Übergang zwischen Realität und Fiktion, der ist ja gerade bei so Geheimdienst-Spionagegeschichten oft verschwommen.
Ja.
Und ich glaube, sehr viele Menschen, die alles, was sie über Spionage wissen, wissen sie ja logischerweise nicht aus eigener Erfahrung, sondern halt aus Filmen, aus Romanen, aus John le Carré und Tom Clancy und so weiter und so fort. Jetzt könnte man sagen, ja gut, für Geschichte, für Historiker ist das nicht wichtig, weil nicht real, aber wir und auch politische Entscheidungsträger, wir kreieren ja unsere Vorstellungen von auch Nachrichtendiensten auch aufgrund von popkulturellen Werken, die das dann zum Thema machen. Und deshalb ist das ja schon interessant, oder? Also die sagen ja dann auch viel aus über die Wahrnehmung der Geheimdienste in der Gesellschaft, diese Romane, Filme und so weiter. Und die historische Wegmacht von Geheimdiensten ist danach maßgeblich geprägt, oder von diesen populärkulturellen Spy-Fictions. Und ich glaube, wir hatten es am Anfang von Bond, der wahrscheinlich berühmteste Spion der Geschichte, den es nie gab. Aber interessant ist ja auch da gab es ja so eine Grauzone, oder sagen wir, der Erfinder von Bond, Ian Fleming, der war selbst Geheimdienstmitarbeiter gewesen im Zweiten Weltkrieg, war die rechte Hand, der persönliche Assistent des Geheimdienstchefs der britischen Marine, machte dort auch diverse unkonventionelle Operationen mit, bildete Sonderkommandos aus und der wandte ähnlich unorthodoxe Methoden an wie später dann Bond. Also da fängt es ja schon an.
Spannend ist ja auch, dass es offenbar beim CIA und auch beim KGB mehrere Versuche gab, diese Gadgets aus den Romanen und aus den Filmen, wie sie zum Beispiel Q entwickelt hatte, nachzubauen. Also die Fiktion wurde da zur Vorlage für die Realität oder zumindest zum Ideengeber. Also zum Beispiel den Funkpeilsender aus dem Bond-Film Goldfinger oder den Schuh mit der eingebauten Giftspritze aus Liebesgrüße aus Moskau, den hat man versucht nachzubauen. Also da verschwimmen dann diese Grenzen. Ja, spannend ist ja auch, Alan, ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast, ist weniger bekannt als Bond, aber nicht weniger spannend. Es gibt ein Pendant beim Deutschen Bundesnachrichtendienst, beim BND. Ich weiß nicht, hast du schon von Robert Bob Urban gehört? Oder Urban, ich weiß nicht, wie sie das ausgesprochen haben. Robert Bob Urban, kennst du den?
Wenn es ein Deutscher war, wahrscheinlich Urban. Nein, noch nie gehört.
Noch
Wer
nie
war
gehört.
Das?
Das war, ja, die, könnte man sagen, die Analogiefigur zu James Bond auf Seiten des Bundesnachrichtendienst. Und das ist schon nur bemerkenswert, weil das Image des BND, das war in der öffentlichen Wahrnehmung damals irgendwo angesiedelt zwischen, ja, weiß nicht, Nazi-Vergangenheit, innenpolitischen Verschwörungen und, ja, Inkompetenz. Also gilt als eher langweiliger Geheimdienst. Und es gibt auch so einen Bonmot des deutschen Wolfgang Lotz, der den Spitznamen Champagner-Spion getragen hatte und in den 60ern für den Mossad in Ägypten Altnazis aufgespürt hatte. Der hat über den BND, über den Bundesnachrichtendienst gesagt, keine Frauen, keine Bomben, keine Drogen, keine Erpressung. Was ist denn das für ein Geheimdienst? Also allen, ich weiß nicht, ob du bei dieser Beschreibung für den BND arbeiten wollen würdest, aber umso spannender natürlich dieses Gegenmodell. Also dieser Bob Urban war das fiktive Aushängeschild des BND. Und ja, ist wie bei Bond, Gardemaße, promovierter Ingenieur, zuerst bei der Bundeswehr, von da zum BND, fuhr eben nicht Aston Martin, sondern Porsche, BMW, Mercedes, wohnte in einem Penthouse in Münchens Nobelviertel Schwabing. Also genau wie bei Bond diese überzeichnete Figur, die es da gab beim BND.
Okay, klingt interessant. Ich habe, wie gesagt, von dem noch nie gehört. Wie kommt denn dieser Bob Urban zu den Leuten? Warum kennt man den?
Den kennt man, weil sein geistiger Vater, also der Schriftsteller Karl-Heinz Günther, der begann 1965, also 1965, eine Taschenbuchserie über diesen Bob Urban, alias Mr. Dynamite. Also so wurde der verkauft. Und diese Taschenbuchserie, die wurde knapp 30 Jahre lang veröffentlicht, also von 1965 bis 1992. Und dieser fiktive Top-Agent Urban, der spionierte als Agent 18 des BND in über 300 Taschenbüchern. Und relativ eindrücklich, also in Hochzeiten in den 80er Jahren, wurden pro Taschenbuch jeweils etwa 100 bis 200.000 Exemplare abgesetzt. Also eine Riesenauflage eigentlich. Und wie bei Bond auch eine interessante Parallele, dieser Mr. Dynamite, der war auch schon früh reif fürs Kino. Also es gibt sogar eine Kinoverfilmung. 1967, Premiere, mit einem absoluten Blockbuster-Titel. Allen halte ich fest. Mr. Dynamite, morgen küsst euch der Tod. Ja, gut. Handlung können wir hier beiseite lassen, ist eigentlich klar. Kompletter Humbug, kaum unterscheinbar von einem mittelklassigen Bond-Film. Also Bob Urban verführt Frauen, Albert herum, erstklassige Spionagetechnik, bringt den Schurken Barto Baretti zur Strecke, der die USA mit einer Atombombe um 1 Milliarde erpresst. Und auch ein Fun Fact: Mr. Dynamite wurde gespielt von Lex Barker, der in den 60ern in den Winnetou-Filmen als Old Shatterhand weltberühmt geworden war. Den kennst du, genau. Und ja, man kann sich vielleicht vorstellen, die Kritik, die war vernichtend, also war eher ein Flop. Man schrieb von einem geschmacklosen Agentenfilm, alberne Komik. Der Film hatte auch absurde Szenen, also ich habe den nicht gesehen, aber ich habe gelesen, dass Baretti zum Beispiel, der Bösewicht, der trank in jeder Stresssituation eine Flasche Grappa auf Ex und rollte sich dann in einen Teppich ein. Also ich habe keine Ahnung, wer auf diese Idee gekommen war. Aber ja, also der Film eher zweifelhaft. Dann kam noch dazu, der Filmverleih, der ging noch im selben Jahr pleite. Also der Film wurde nicht allzu oft gezeigt. Lex Barker musste dann auch seine Gage einklagen. Und ja, auch wenn dieser Film ein Flop war und aus heutiger Sicht völlig absurd, die Taschenbücher waren ein enormer Erfolg. Also die wurden fast 30 Jahre lang verlegt. Hunderttausende von Büchern pro Serie, die aufgelegt wurden. Und das zeigt halt dann auch nochmal so diese Inszenierung des Geheimdienstes, also diese Welt der Spione, dass man sich auch im Notfall auf diese Nachrichtendienste mit ihren Top-Agenten verlassen konnte. Das, glaube ich, hat schon auch maßgeblich dazu beigetragen, in der kollektiven Fantasie, dass es so eine Art Sicherheitsgefühl auch gab, dass eben der eigene Staat auch über die, ja, nötige Kompetenz verfügt, um im Ernstfall bereit zu sein.
Okay, solange sie keine Katzen einsetzen, ja.
Solange diese Sicherheit nicht auf Katzen basiert, genau.
Das sind jetzt spezielle Quellen, die wir da haben.
Ja, ja.
Kulturelle Figuren wie Bond und dieser Urban. Wir haben viel Fiktion, die da mitschwingt. Wir haben auch Mythen. Also einen, um nur einen zu nennen, es gibt ja diese, ist das vielleicht schon eine Verschwörungstheorie, Fragezeichen, dass der HIV-Virus ein Produkt sei der CIA, aus einem Labor entstanden. War so eine Theorie, die in den 80ern und 90ern sehr virulent war. Es gibt viele weitere solche. Was ja für uns als Podcaster, als Geschichtsinteressierte und als Historiker interessant ist, wir wollen ja relevante und historisch korrekte Geschichten erzählen. Woher kommen eigentlich die Informationen? Was sind die Quellen, wenn wir über Geheimdienste sprechen? Woher wissen wir dieses Zeug?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ein guter Geheimdienst bleibt ja im Verborgenen. Das bekommt man nicht mit. Also es gibt die Möglichkeit natürlich, die Aktion fliegt auf, die Story landet irgendwie in der Presse, die Welt bekommt davon mit. Es gibt Iran-Contra-Affäre, es gibt dann Untersuchungen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, es gibt Insider immer wieder. Victor Marchetti, den habe ich zitiert vorhin, der mit der Aussage zur Acoustic Kitty, war ein ehemaliger Agent, Mitarbeitender des Geheimdienstes, hat dann später Bücher und Aufsätze publiziert. Also es gibt eine ganze Reihe solcher Zeugenberichte, wenn man will. Auch hier spannend, der fließende Übergang zu Fiktion. Du hast es ja auch schon erwähnt, Ian Fleming, der Schöpfer von James Bond, der hat selbst für den britischen Geheimdienst gearbeitet und danach Karriere gemacht als Schriftsteller. Auch David Cornwell, der dann als John le Carré weltberühmt geworden ist, hat zuerst für den britischen Inlandgeheimdienst MI5 und dann für den Auslandgeheimdienst MI6 gearbeitet, bevor er seine Bestseller schrieb. Also da gibt es auch so eine gewisse Insider-Lage, die dann diese Quellen generiert. Und für die Geschichtsschreibung aber wichtiger und auch schon mehrfach angeschnitten. Es gibt natürlich zahlreiche Geheimberichte, Archivdokumente, die nachträglich freigegeben werden, deklassifiziert werden. Und so als ganz generelle Aussage können wir die 90er Jahre als eine Ära der Öffnung und der Deklassifizierung bezeichnen. Also es gilt ja auch so als die Zeit, der Kalte Krieg ist zu Ende, das Ende der Geschichte, das berühmte Schlagwort von Francis Fukuyama. Und die meisten der Stories, die wir hier jetzt auch angeschnitten haben, die stammen aus Akten, die in dieser Zeit freigegeben worden sind. Also im April 95 zum Beispiel hat Bill Clinton eine Executive Order unterzeichnet, mit der alle klassifizierten Regierungsdokumente automatisch nach 25 Jahren freigegeben werden, sofern es nicht Sicherheitsbedenken gibt. Also so ein Wandel von der Geheimhaltung hin zu transparent, also Geheimhaltung wird damit erstmals begründungsbedürftig. Man muss das begründen, wenn etwas geheim gehalten wird. Vorhin war es umgekehrt. Und die Deklassifizierung von Akten wird in dieser Zeit eigentlich zur Norm. Auch in Großbritannien gibt es eine Open Government Bewegung, mit der dann systematisch Geheimdienstakten freigegeben werden. Gibt auch so in der Presse Tsunami of Declassified Material, so gibt es diese Schlagworte. Also ganz viele dieser Geschichten, die kommen dann im Nachhinein aus, wenn die Geheimdienste der Meinung sind, dass sie nicht mehr sicherheitsrelevant sind.
Aber das ist ja auch etwas, das diese Deklassifizierung dieser Archive zeigt. Gerade in diesen sehr streng geheim gehaltenen Akten steht ja dann letztlich auch sehr viel Banales drin. Mm. Das hat man ja auch gemerkt, dann bei der Öffnung der Stasi-Archive, da ist dann die Rede drin von eben Person X fährt um 18:17 mit dem Fahrrad nach Hause, ist dann seine Suppe und so weiter und so fort. Es zeigt einfach auch, dass da sehr viel Alltägliches und Banales produziert wird. Also nicht, wollen wir jetzt nicht da die Überwachung kleinreden, die war und ist real und problematisch, aber jetzt einfach von diesem Glamour und Mythos, den ja diese Geheimdienste verstrahlen, da ist ja dann zum Teil offenbar schon nicht so viel dann letztlich dran, oder? Es ist auch einfach sehr etwas Alltägliches, das da auch produziert wird von diesen Geheimdiensten, wie von anderen historischen Akteuren auch.
Genau. Ja, und die brennende Frage allen die sich natürlich uns heute stellt, ändert sich das Blatt gerade wieder. Laufen wir auf eine neue Phase der Geheimhaltung hin, also nach dieser Phase der Öffnung, sofern es sie denn überhaupt gegeben hat. Ja, angesichts der Krisen, die du ja auch eingangs geschildert hast, dieses sich verschärfenden Konflikts westlicher Demokratien und autokratischer Staaten. Der BND zum Beispiel, der Bundesnachrichtendienst in Deutschland, hat aktuell eine gigantische Werbekampagne geschaltet, Plakate überall und auch Videos auf Social Media, wo dann mit Slogans geworben wird, wie wir suchen Terroristen, hilf uns dabei. Oder stell dir vor, du wirst vom BND gesucht als Teil des Teams. Also es zeigt so ein bisschen zum einen die Einsicht, dass das öffentliche Image eines Nachrichtendienstes entscheidend ist. Also man spielt mit dem Image, dem Renommee, den Klischees auch in den Köpfen. Aber auch auf der anderen Seite, es besteht Bedarf. Also die Geheimdienste rüsten auf. Von dem her kann man sich natürlich die Frage stellen, ob wir in ein neues Zeitalter der Spione eintreten. Jetzt auch vielleicht vor dem Hintergrund der zunehmenden digitalen Kriegsführung, digitalen Spionage im IT-Bereich.
Ja, das ist die eine These, dass es wieder zunimmt, oder? Dass es wieder relevant wird. Man könnte vielleicht auch argumentieren, die Geheimdienste haben in einer Zeit, wo jeder mit Open-Source-Recherche sehr viele Dinge rausfinden kann. Also vielleicht nicht jeder, aber es gibt ja inzwischen auch sehr viele, zum Beispiel journalistische Projekte, Bellingcat zum Beispiel, die ja mit öffentlich zugänglichen Daten, eben Open-Source-Informationen, die da sehr viele Informationen generieren, analysieren, wo man sagen muss, das war vor ein paar Jahrzehnten den Geheimdiensten vorbehalten. Also man könnte vielleicht auch argumentieren, dass Geheimdienste ein Stück weit ihren Informationsvorsprung auch verlieren, zumindest wenn es um diese Art von Daten geht. Aber das werden wir wahrscheinlich heute nicht beantworten können. Das betrifft dann nicht die Geschichte, sondern die Zukunft. Ich glaube, wir sind am Schluss unserer Folge. Das war sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt. Ich werde nie mehr eine Katze mit den gleichen Augen anschauen, aber auch sonst. Du schuldest mir aber noch eine letzte Antwort.
Ja.
Dein bester Bond-Film.
Der beste Bond-Film aller Zeiten. Ich habe es mir die ganze Folge hin überlegt. Ich habe gar nicht so viele der Filme gesehen. Ich nehme Spectre.
Der ist gut. Können wir machen.
Kann man geben. Gut, mal sehen, was die Community meint.
Sagt einer, der jeden Bond-Film kennt. Ja, genau.
Du als richtiger Brite, ganz klar.
Also, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht. Folgt uns auf Social Media, das ist wichtig. Werdet Teil unserer Community. Redet mit uns, schickt uns eure Vorschläge für Themen. Sagt uns, was wir besser machen können. Wir freuen uns immer sehr drüber. Ihr findet uns auf LinkedIn unter Überall Geschichte Podcast. Ganz neu auch auf Instagram unter @überallgeschichte.
Brand new.
Immer die neuesten Infos und Hinweise zu neuen Folgen, Bonus-Episoden findet ihr auf unserer Website überallgeschichte.info. Und ihr könnt euch dort auch für den Newsletter eintragen. Da gibt es dann ein paar Mal im Jahr ein kleines Update zu dem, was wir so machen. Auch wichtig für uns, es hat dort einen Spenden-Button. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr mögt. Das würde uns auch sehr freuen. Und ihr findet dort natürlich auch unsere E-Mail-Adresse, kann ich euch auch jetzt sagen. Das ist podcast@überallgeschichte.info. Meldet euch mit eurem Feedback. Und zu guter Letzt, hört euch unsere Folgen an und ratet sie und liked sie. Ihr findet uns ja überall eigentlich auf Spotify, Apple Podcasts, auf den sonstigen gängigen Podcast-Apps. Und auch Bewertungen helfen uns sehr. Wir lieben Bewertungen. Erzählt euren Freunden. Das war's für heute. Bleibt dran. Wir hören uns bald wieder. Habt eine gute Zeit. Bis bald.
Bis bald.